Also ich glaube, dass für viele genau diese Angst, etwas zu verlieren, der Hauptgrund ist, warum sie Entscheidungen nicht treffen. Es ist nicht schlimm, wenn du pleite gehst. Die Frage ist, was machst du aus dieser Erkenntnis, dass du pleite gegangen bist? Also für die nächsten Projekte, welches Learning hast du draus? Trotz alledem, wenn du einen Fehler machst, steh auf. Das ist das Einzige, was dann wirklich hilft in dem Moment. Aufstehen, weitermachen. Es wegschneiden muss möglich sein, okay? Für dich als Unternehmer, du darfst aufgrund eines Fehlers nicht totgehen.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich wünsche dir natürlich erstmal einen guten Start, egal wo du ihn jetzt anhörst. Ob du es in der Sauna machst oder beim Sport oder sonst wo. Heute geht es um ein Thema, das ein bisschen, kontrovers sind glaube ich alle meine Themen. Deswegen, wenn ich ein bisschen kontrovers immer reinschmeiße, eigentlich ist ja alles, was ich herauspfeife, erstmal für die breite Masse kontrovers. Finde ich nicht schlimm, im Gegenteil, ich feiere das für mich selber, ich gebe gerne meine Meinung zum Besten. Ich habe ja letztens auch politisch ein bisschen was rausgepfiffen, letzte Woche kam der Podcast dazu rein. Hör gern mal rein, wenn du meine politische Meinung dazu hören möchtest. Heute geht es um ein Thema, das uns auch alle betrifft, und zwar geht es um das Thema der Signa-Pleite. Das war ja wirklich ein, naja, wie soll ich denn sagen, also es ging schon Aufschrei durchs Land. Ne? Ein Österreicher kauft hier erstmal die letzten Jahre alle möglichen Immobilien hier auf und dann zerlegt es den auch noch. Wurde als das Wunderkind gefeiert. Ist ja noch nicht ganz so alt, der Benko. Und dann hat es ihn zerbröselt. Und was machen wir Deutschen? Erst feiern, dann komisch hinterfragen und dann, ich hab's doch gewusst. Siehste, ist doch klar, dass das in die Hose geht. Ist es jetzt falsch? Nee, ist es erstmal nicht. Weil natürlich, wenn sowas passiert, muss man sich hinstellen und sagen, sorry, da passt doch irgendwas nicht. Und darum geht es mir aber auch gar nicht. Es geht mir eher darum, wie gehen wir grundsätzlich mit solchen Themen um? Also wie gehen wir in Deutschland mit dem Thema Pleite um? Und was kannst du auch daraus lernen? Ja, also ist es schlimm, wenn du pleite gehst? Erster Punkt. Angenehm ist es sicherlich nicht. Aber was kannst du daraus lernen und was kannst du aus so einer Pleite wie der Signa-Pleite lernen? Und dann kommen wir zum nächsten Part. Deutschland hat so ein kleines Mini-Wachstum und da ist jetzt die Frage, ist es jetzt Fluch oder Segen? Ist es jetzt ein Aufschwung? Hat es vielleicht sogar mit solchen Themen etwas zu tun? Und genau darüber möchte ich heute mal mit dir reden. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Ist es schlimm, wenn du pleite gehst? Also ich glaube emotional, wenn ich jetzt über dieses Thema rede und sag so, ah, ist es schlimm, wenn du pleite gehst, dann dreht sich bei mir schon auch ein bisschen der Magen um. Ne? Dann sagst du, oh fuck, du, muss das sein. Also ich gebe euch jetzt mal so ein bisschen Einblick aus meinem Leben. Meine größte Angst ist die Angst vor Verlust. Das heißt, alles, was man sich aufbaut oder was ich mir aufgebaut habe, das zu verlieren, ich weiß, ich könnte es jederzeit wieder neu generieren. Okay, das ist das, was man sich einredet und was ich auch fast einredet. Ich weiß es, dass es so ist. Okay, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß es, dass es so ist. Ich könnte es wieder. Aber diese Zeit, es wieder aufzubauen, das löst bei mir schon Schmerzen aus. Das Zweite, natürlich ist es, wenn du etwas verlierst, ja, das ist nicht schön. Also ich glaube, dass für viele genau diese Angst, etwas zu verlieren, der Hauptgrund ist, warum sie Entscheidungen nicht treffen. Und wenn du erfolgreicher Unternehmer sein willst, dann musst dir bewusst sein, was deine größte Sorge ist. Bei mir ist es nun mal wirklich dieses Thema Verlustangst. Benedikt Salih hat mal zu mir gesagt, Jörg, das ist ganz normal. Thema ist, die Fallhöhe wird immer größer. Das heißt, der Moment, wo du aufsteigst und dann am Boden klatscht, das tut halt einfach mehr weh. In dem Moment habe ich dann auch für mich entschieden, dass es an die Spitze zu kommen in meinem Leben gar nicht so entscheidend ist. Ich war an allen Spitzen, die ich hätte kriegen können. Also es ist nicht mehr wichtig, an die Spitze zu kommen. Also wenn du jetzt aktuell noch da sitzt und sagst so, hey, ich will an die Spitze kommen, dann kommt dir vielleicht auch dieser Spruch in den Kopf, ja, an der Spitze ist es einsam. An der Spitze ist es nicht einsam. An der Spitze ist es Scheißdreck verdammt eng. Weil jeder will an die Spitze kommen, verstehst du? Jeder will an die Spitze kommen. Und als ich das auch mit Benny aufgearbeitet habe, dieses Thema, meine größte Angst, meine Verlustangst, dann das Thema mit der Fallhöhe, dass da, wenn du an der Spitze bist und fällst, dann tut es halt sehr weh, weil das sehr hoch fällt, habe ich erstmal gemerkt für mich, dass dieses an die Spitze kommen nicht für mich relevant ist. Und dieser Schritt zu erkennen, dass an der Spitze stehen nicht relevant ist, ist, glaube ich, der Schritt vom Unternehmer zum Investor. Weil für mich ist es wichtig, dass andere Menschen an die Spitze kommen und dann irgendwann erkennen, dass die Spitze nicht entscheidend ist. Also du musst auch mit Sicherheit erstmal an die Spitze kommen. Also wenn ich nicht so viele Spitzen in meinem Leben schon erreicht hätte, hätte ich diese Erkenntnis auch für mich gerade haben können. Also für dich, geh an die Spitze, wenn du nicht so viel Spitzen erreicht hast, dass du sagst, Aber wenn du erkennst, dass das da oben nicht einsam ist und dass dir jeder irgendwie das Futter auf den Napf nicht gönnt, ja, so nach dem Motto, und jeder will dich da oben wegräumen. Wenn du an dem Punkt bist, dann hör dir mal von Rammstein das Lied Haifisch an. Und es steht bei mir ein Bild von Benedikt Salehi, da ist ein Haifisch drauf und das symbolisiert, das hat Benny gemalt, Benny kann sehr gut malen, wissen viele nicht, jetzt habe ich es verraten, Benny, sorry. Dieses Bild symbolisiert genau das. Bei Thema Haifisch, dieser Song heißt, in der Tiefe ist es einsam. Und das ist der Punkt. Für mich war es dann die Erkenntnis in der Tiefe, also sprich, ich möchte sehr, sehr viele Themen haben, die mir gehören, in denen ich anderen Menschen helfen kann, an die Spitze zu kommen. Und in der Tiefe ist es deshalb einsam, weil das versteht dann wirklich keiner mehr. Was hat das jetzt alles mit der Signa-Pleite zu tun? Naja, das Thema ist bei dem, wir konzentrieren uns auf eine Spitze in seinem Leben. Okay, also Benko hat unternehmerische Skills. Die muss er haben, weil wenn er die nicht gehabt hätte, ganz ehrlich, wäre er nicht dahin gekommen. Und wir regen uns drüber auf, dass er jetzt mit seinem Privatjet dagegen rumfliegt. Ja gut, er hat halt eine Spitze jetzt verloren und ist aufgeklatscht. Ich glaube aber, das war gar nicht mal seine Spitze, sondern das waren andere Menschen, die er an diese Spitzen gebracht hat. Natürlich, wenn dir diese Spitze gehört, also dieser Berg gehört, auf den andere krabbeln, dann bist du am Ende derjenige, der dafür auch den Kopf hinhält. Logisch. Das habe ich jetzt in meinem Leben auch, sicherlich noch nicht in der Größenordnung wie ein Benko, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also der ist schon noch eine andere, also ja doch, der ist eine andere Hausnummer noch als ich. Das muss man einfach neidlos anerkennen, der ist ja Milliardär, ich bin's nicht. Dieses Thema ist aber jetzt nicht schlimm, dass diese eine Spitze kaputt geht. Für die Mitarbeiter, okay, bitte nochmal. Und für uns Deutsche ist das natürlich schon scheiße. Wir haben in der Innenstadt jetzt irgendwelche leeren Gebäude stehen, haben viele Mitarbeiter, die auf der Straße stehen. Wir haben dem Geld hinterhergeworfen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die Regierung ist schon echt krass. Man hätte auch dieses System ein bisschen noch deutlicher prüfen können. Aber das sind halt dann immer diese Sternschnuppen, so diese einzelnen Sternschnuppenspitzen. Und dann wird halt die Politik springt auf und dann juhu. Aber eigenes Thema, hört ihr letzte Woche den Podcast an. Da rede ich genug über die Politik. Nur für ihn selber, warum soll er jetzt mit dem Privatjet nicht mehr rumfliegen? Der hat ja nur diese eine Spitze gehabt. Ja, seine Holding, bla bla. Dieses Firmengeflecht, das macht man ja auch deshalb, damit so etwas passieren kann. Und sowas kann passieren. Wie kann das jetzt in seinem Fall passieren? Er hat sich einfach in einer Phase, ich weiß nicht, ob er sich übernommen hat oder halt die Menschen, die an die Spitze kommen wollten, seine Berater, die Menschen, die seine Geschäftsführer sind und so weiter. Die haben Geld aufgenommen zu einem sehr günstigen Preis. Und haben Sachen eingekauft, die man sehr teuer hat kaufen können. Auch weil man Förderungen gekriegt hat. Dass das Konstrukt nur bis zu einem gewissen Teil haltbar war, das hätten alle Investoren, die reingegangen sind, auch mitdenken können. Ich meine, das sind ja wirklich intelligente Menschen reingegangen. Auch die Deutschen, die sich jetzt aufregen, dass sie Geld reingelegt haben. Ich weiß nicht, ob die sich aufregen oder ob das die Presse macht. Aber dieses System an sich, also wenn man ein bisschen überlegt, und da stelle ich mich jetzt nicht hin und sage so von der Seite, hahaha, ich hab's gewusst, hahaha. Auch ich habe ihn gefeiert und feiere ihn heute noch. Unabhängig davon hätte man schon auch, wenn man Geld investiert, da noch tiefer reingucken können, gerade als Unternehmer. Hat man nicht gemacht, sondern man hat vielleicht auch in Kauf genommen, dass das Thema implodieren kann. Weil sobald die Zinsen steigen, was sie dann sind, kann das Finanzvolumen nicht mehr durch die Mieterträge und so weiter gedeckt werden. Das ist ein ganz einfaches Prozedere-Prinzip. Und wenn eine Firma, die kein Geld verdient, weiterhin kein Geld verdient, dann kannst du die nur so lange finanzieren, wie du selber kein Geld dafür zahlen musst, weil die Zinsen so niedrig sind, versteht ihr? Also das ist ja eigentlich erstmal keine Rocket Science. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wir verteufeln's. Ich glaube für ihn selber. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt musste ich meinen Satz unterbrechen, weil ein wichtiger Anruf reingekommen ist. Und da sieht man mal wieder, ne, mein Podcast. Ich bin halt nicht Podcast-Mensch, sondern ich bin Unternehmer und da musste ich jetzt rangehen. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt aufgehört habe, vor ungefähr, 10 Minuten. Also da ist jetzt ein kleiner Break im Podcast. Ihr werdet es überleben, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, nochmal, die Frage ist, wie geht man mit solchen Pleiten um? Ich glaube, darüber habe ich auch vorher gerade nochmal gesprochen. Ich persönlich empfehle dir einfach, wenn solche Sachen passieren und die Presse im Endeffekt solche Themen rauspfeift, verteufel die Menschen nicht sofort. Natürlich, nochmal, es ist blöd, wenn jemand, sagen wir mal, staatliche Gelder veruntreut, na, veruntreut ist das verkehrte Wort, damit versucht, erfolgreich zu sein und es dann nicht ist, machen wir es mal so rum, sitzen Mitarbeiter auf der Straße, auch das brauchen wir nicht. Aber du als Unternehmer musst gucken, wie kannst du davon profitieren? Also wie kannst du von so einer Pleite profitieren? Und auf der anderen Seite, was darfst du nicht falsch machen? Also, ich habe ja gesagt, dass wahrscheinlich eher gar nicht mal der entscheidende Punkt war, sondern die Geschäftsführung. Jetzt kommt zum Punkt, den gebe ich dir mit. Und da will ich mich jetzt nicht über Benko stellen, so nach dem Motto, hey, ich weiß das jetzt besser als er, aber es ist so meine Lebenserfahrung, okay? Vielleicht wächst man dadurch auch langsamer, das ist dann vielleicht der Nachteil dran, aber verlass dich nicht zu sehr nur drauf. Also du musst schon, wenn die Entscheider entscheiden treffen, dann heißt Verantwortung ist kein Wanderpokal, ja, das ist immer so mein Begriff, Verantwortung ist kein Wanderpokal. Die Entscheider, wenn die eine Entscheidung treffen für dich, dann müssen sie auch den Arsch dafür hinhalten, Punkt eins. Aber deine Verantwortung ist schon auch, diese Entscheidungen mal zu hinterfragen. Und wenn du merkst, eine Firma, die du führst, die wächst nur, wenn du permanent zukaufst, wenn du permanent, sagen wir mal, für das Wachstum Geld aufnehmen musst, zum Beispiel. Für Wachstum permanent im Endeffekt neue Standorte erschließen musst, weil sonst du keine Masse hinbekommst. Dann ist grundsätzlich etwas falsch im System. Eine Firma, die wächst organisch aus, einfach weil sie wachsen muss, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied sofort im Kopf hast. Also schau, du sagst, du hast eine Produktionsstätte, du produzierst für 10 Euro ein Produkt und verkaufst es für 8. Und du willst mehr Gewinn machen. Und die einzige Möglichkeit ist, zu wachsen, indem du mehr Produkte verkaufst. Also baust du erstmal eine Produktionsstätte, mit der du im Endeffekt mehr von den Produkten machen kannst und vielleicht die Marge so ein bisschen noch optimierst und dann überschwemmst du den Markt. Das heißt auf gut Deutsch, dass der Markt gar nicht die Produktionsmenge haben will. Du drückst es rein, dafür musst du wieder Werbung schalten und dann sind die 50 Cent, die du einsparst durch die Menge, schon wieder weg, weil das die Werbung ist. Und dann überschwemmst du den Markt, da kann nichts hängen bleiben. Aber um zu wachsen, mehr Umsatz zu machen, wäre es der richtige Weg. Die Frage ist nur, bleibt Gewinn übrig? Wenn du ein Produkt aber produzierst für 10 Euro und die Produktion verkaufst für 10 Euro und die Produktion ist bei 2 Euro, und der Markt reißt dir die Scheiße aus den Händen, weil du alles dafür getan hast und in diesen 2 Euro ist vielleicht sogar schon Werbung drin und so weiter. Dann kannst du natürlich, um mehr dem Markt zu geben, was der Markt will, eine weitere Produktionsstätte machen und selbst wenn dann von 2 Euro auf 5 Euro im Endeffekt die Produktionskapazität steigen würde, weil du noch mehr Werbung machst und so weiter, ist noch genug Marge vorhanden, damit du Gewinne machst. Und das ist der Punkt, warum viele pleite gehen, auch so in den Startup-Themen. Die Nachfrage ist extrem hoch. Die Kalkulation ist aber schlecht. Dann willst du wachsen, die Nachfrage erfüllen oder die Nachfrage künstlich im Endeffekt nach oben treiben, indem du mehr Werbung machst. Und dann wird die Marge so gering, dass kein Gewinn mehr übrig bleibt. Und dann fragen sie die Leute, warum sie nach 3 Jahren kein Geld mehr haben. Also du musst da schon genau hingucken, wie du mit so einem Thema umgehst. Also das wäre so ein Learning aus der Geschichte. Und jetzt musst du überlegen, wenn so ein Geschäftsführer von dir immer auf Umsatz gepeitscht wird, dann ist ihm der Gewinn ja egal, der hat ja nichts davon, dem gehört ja die Firma nicht. Den sein Gehalt wird gezahlt aus den Umsatzvolumen, die da sind. Heißt aber für dich, wenn der Umsatz größer wird, die Marge kleiner, dem sein Gehalt trotzdem bezahlt wird und vielleicht aufgrund des Umsatzes noch Tantieme hinterhergeworfen werden, bleibt für dich noch weniger übrig, für dir, die Firma gehört. Also musst du gucken, aus welchen Beweggründen trifft ein Geschäftsführer deiner Firmen eine Entscheidung für dich. Und da musst du ganz knallhart sein. Ja, oder aber halt dann auch die Belohnung umstellen. Mach's nicht nach Umsatz, der ist scheißegal, der Umsatz. Ich habe Unternehmen, die machen 100 Millionen Euro Umsatz bei meinen Kunden, also weit über sogar. Und da ist teilweise vom Gewinn zu wenig. Da arbeiten wir dran, die Marge zu erhöhen, die Preise zu erhöhen und so weiter, dass da mehr Marge hängen bleibt für den Unternehmer. Und wir haben Unternehmen, die machen vielleicht nur 1 Million Umsatz, da bleiben aber 500.000 Euro übrig. Das ist die Frage, wer ist jetzt glücklicher im Verhältnis, weißt du? Und das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt, was du lernen darfst, ist, es ist nicht schlimm, wenn du pleite gehst. Die Frage ist, was machst du aus dieser Erkenntnis, dass du pleite gegangen bist? Also für die nächsten Projekte, welches Learning hast du draus? In Amerika ist es so, und ich will die Amerikaner auch nicht zu sehr feiern, aber das ist schon gut da. Dieser Punkt ist schon gut. Wenn du da pleite gehst, wird auf die Schulter geklopft und sagt, hey, komm mal weiter. Und wenn du nach der Pleite alle Energie reinsteckst, feiern die Menschen in Amerika das noch mehr. In Deutschland, du gehst pleite, du bist der Idiot der Welt. Sei nicht Teil dieser bescheuerten Masse. Guck dir an, warum jemand einen Fehler begangen hat und wie du das in deinem eigenen Leben machen kannst, aber treff bitte Entscheidungen. Die Gefahr, dass du pleite gehst, die hast du immer. Also ich rede mir jetzt sehr leicht, ne? Also toi, 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 wenn wir mal irgendwo Holz finden hier, war mein Schreibtisch. Ich will nicht pleite gehen, verstehe mich nicht falsch, aber ich treffe trotzdem Entscheidungen, weil es notwendig ist, Investitionen zu tätigen und so weiter. Sonst wird die Firma auch nicht größer. Also weder meine Firmen noch irgendwelche anderen Firmen unserer Kunden. Also müssen wir auch da diese Angst bis zum gewissen Punkt einfach im Griff behalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn dir bewusst ist, dass du als Unternehmer immer auch scheitern kannst und dieses Scheitern akzeptierst, und dich damit beschäftigst, wie hoch ist die Fallhöhe und was passiert, wenn du fällst, und hast du viele Baustellen, auf die du dich bewegen kannst, nur wenn dir das bewusst ist und du klaren Umgang damit auch findest, wirst du wahrscheinlich auf Dauer sehr, sehr erfolgreich. Auch das Thema, wenn du scheiterst, dass die Menschen außenrum dich verteufeln werden. Das ist, da kannst du da die Uhr nachstellen. Das wird so sein. Deine Nachbarn, deine, vielleicht sogar die Familie, die schon immer neidisch drauf war. Lass es egal sein. Es ist nicht wichtig. Da kommen dann so Sprüche, ich hab's immer gewusst. Die kommen übrigens, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich. Ich hab's immer gewusst. Das ist so dieser typische Spruch, egal wohin die Reise geht. Lass dich davon einfach nicht beeinflussen. Einfach nicht beeinflussen ist auch so doof. Ich habe mir halt einen Coach geholt dafür. Und ich bin mir sicher, Benko hat auch seine Coaches. Damit du damit umgehen lernen kannst und auch es gar nicht erst passieren lässt. Trotz alledem, wenn du einen Fehler machst, steh auf. Das ist das Einzige, was dann wirklich hilft in dem Moment. Aufstehen, weitermachen. Jetzt hat Deutschland aktuell so ein kleines Mini-Wachstum. Ist es jetzt Fluch oder Segen? Das ist eine Erkenntnis aus dem Thema, wenn du am Boden liegst. Schau, wenn du am Boden liegst und aufstehst, ist ein Wachstum immer möglich. Dafür ist ein Fall aber auch notwendig, weil sonst würdest du am Boden nicht liegen. Permanent nach oben zu marschieren, ist sehr erstrebenswert. Realistisch ist es dann, wenn du es zu deiner Realität machst. Wenn du vergisst, teilweise Sachen zu deiner Realität zu machen, kann es passieren, dass du mal fällst. Nur dann überleg dir einfach grundsätzlich, war das Geschäftsmodell für den Arsch, das ich da habe fallen lassen? Oder aber habe ich vielleicht Fehler gemacht, die es zum Fall gebracht haben? Das ist übrigens genauso an der Börse. Wenn du ein Unternehmen hast, das sehr prosperiert und dann einen Delle hat, weil vielleicht der Umsatz einbrechen, ist die Frage, ist das Unternehmen grundsätzlich schlecht oder ist das Produkt oder was auch immer es gerade halt nach oben getrieben hat, schlecht? Und danach trifft eine Entscheidung. Weil, schau mal, an der Börse erklärt dir jeder, du musst einkaufen, wenn du tief stehst. Weil dann kriegst du Wachstumsthemen. Wenn du hoch eingestiegen bist und das Ding steht tief, nimm die Verluste nur dann mit, wenn du glaubst, also wenn du Verlust mitnehmen heißt, verkaufen, nimm die nur dann mit, wenn du nicht an das Unternehmen glaubst. Wenn du an das Unternehmen glaubst, nimm keine Verluste mit, sondern warte. Warte ab und schau, was passiert. Im Unternehmen ist es genau dasselbe. Wenn du an dein Unternehmen glaubst und eine Delle hast, dann warte ab, sei geduldig. Für mich ein ganz schlimmer Bereich, aber wir haben auch Töchter, die laufen nicht so wie geplant, das ist ganz normal. Wenn ich nicht dran glauben würde an das Konzept, dann ändere ich das Konzept. Wenn ich aber dran glaube, dann ändere ich nicht das Konzept, sondern schau, wo können wir nachstellen mit unseren Geschäftsführern und so weiter. Und in Deutschland ist es ähnlich. Deutschland ist ein sehr, sehr gutes Land. Okay, wir haben aktuell eine ziemlich beschissene Regierung, habe ich das letzte Mal schon gesagt und ich werde es deutlicher weiterhin sagen. Unabhängig davon haben wir ein tolles Land, wir haben eine tolle Wirtschaft, wir haben einen tollen Mittelstand. Wir sind entscheidend dafür, dass es vorangeht. Und wir treffen gerade die Entscheidung, es geht voran. Dementsprechend nach der ersten Einschlagswelle, die unsere Politik halt einfach, sagen wir mal, bewusst herbeigeführt hat, nach dieser ersten Einschlagswelle geht das Land jetzt wieder nach vorne. Jetzt können sich die Politiker gerade auf der grünen Fraktionsseite natürlich hinstellen und sagen, liegt alles an uns. Nein, 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 an euch liegt ein feuchter Scheißdreck. Wir Unternehmer haben nur entschieden, es geht nicht so weiter. Wir wollen einfach, sagen wir mal, Kraft einsetzen, die Menschen, die hier leben, nicht nur wir Unternehmer, sondern auch die Angestellten. Das geht halt nicht so. Jetzt haben wir zwei Parts in diesem Thema. Das erste ist unsere Energiewende. Also das Thema der Politik hat sich jetzt ja sehr schön aufgedeckt, ja, dass die Grünen das aus rein ideologischen Themen da vorantreiben und da wenig mit, sagen wir, also gerade das Thema Kernkraft, ich meine, sorry, aber das hat nichts mit umweltpolitischen Themen zu tun gehabt, sondern das ist ein reines Ideologiethema, für das ist die Grünen aufgestanden. Ich frage mich jetzt, wofür die überhaupt noch da sind. Das können sie sich eigentlich auflösen. Aber dieses Thema, sie haben Deutschland energiepolitisch an die Wand gestellt, weil sie ideologisch eine Energiegewinnung, die sich extrem weiterentwickelt hat auf die letzten 30 Jahre, nur leider das politische Denken der Grünen nicht. Das haben die an die Wand genagelt für ihre Ideologie, okay? Jetzt kriegen wir es trotzdem irgendwie hin, alles klar, kriegen wir hin. Jetzt könnte man sagen, ja, hätten die Grünen das nicht gemacht, würde es immer Atomstrom geben. Ja, wenn Atomstrom sich nährt aus den Themen, die jetzt halt einfach neu wissenschaftlich und auch umsetzbar in die Realität gebracht wurden, wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen vom Grundsatz her. Aber man kann es ideologisch natürlich verteufeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, wo geht Deutschland hin? Wir haben halt zwei wirkliche Probleme. Einmal das Thema Energie, das macht uns abhängig von der Welt und wir werden in unserem kleinen Furzland die erneuerbare Energie gar nicht auf die Menge hochpushen können, vielleicht dreimal nicht, wenn der Denkmalschutz in den Innenstädten sagt, ja, aber also bei uns auf die Innenstadt, da kommen keine Solarpanel oben auf die Dächer und ein Windkraftwerk innerhalb der Stadt, das wird es auch nicht geben. Ja, wir haben in München das Thema, wir kriegen ja nicht mal Hochhäuser hier hin, weil in München das sonst die Alpen verdeckt werden. Also nach dem, also du verfreckst dich wirklich, was manchem ist egal. Lange Rede, kurzer Sinn, also das ist ein Riesenproblem. Das zweite Riesenproblem, das wir haben, ist die Generation, die jetzt kommt. Also sorry, dass ich immer auf euch rumhupf, Generation Z und so weiter. Aber ihr dürft wieder lernen, was es heißt, Misserfolge zu haben. Also das ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die wurden jetzt jahrelang, wurden die Generationen nach uns, nach mir, beschallt mit, es ist schlecht, wenn du scheiterst, das sind alles Gangster, Wirtschaft ist blöd, ja, also Kapitalismus gehört verboten, der macht die Welt kaputt. Die Neuseeländer und die Australier lachen sich übrigens über diese Einstellung einfach mal tot, kaputt. Die denken sich, Deutschland hat einen Dachschaden, ist so. Das denkt übrigens nicht bloß Neuseeländer, das denken viele. Nur jetzt dürfen wir entscheiden, wie wollen wir mit diesem Dachschaden umgehen. Wir haben ihn jetzt halt einfach mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mit umgehen. Also da gehört vielleicht auch ein gewisses Umdenken in die Generationen rein. Unabhängig davon, Benko zeigt uns einfach, wo unsere Schwachstellen liegen. Unsere Schwachstellen liegen darin, dass wir aus sowas nichts lernen, sondern drauf rumtrampeln und sagen, okay, weil es, genau wegen dem machen wir jetzt nichts mehr. Weil da kann ja das passieren. Ja, das kann immer passieren. Also dieses Umdenken in die Köpfe zu bekommen, ist das größte Risiko, das Deutschland gerade hat. Unser Arbeitsmarkt soll geflutet werden oder wird geflutet von Menschen von außen. Finde ich jetzt per se nicht schlimm, weil wir Deutschen machen diese Jobs einfach nicht mehr. Das ist dumm, aber es ist so. Aber die neue Generation, da dürfen wir als Erwachsene jetzt einfach dazu beitragen, du, der den Podcast hört, alle, die im Endeffekt da draußen rumspringen, jungen Menschen auch zu sagen, Handwerk ist nicht schlimm, mit den Händen etwas schaffen ist nicht schlimm, Ideen haben und umsetzen ist nicht schlimm, du kannst mal scheitern, ist nicht schlimm, du kannst, wenn du gescheitert hast, einen Fehler auch korrigieren, ist nicht schlimm, ja, das gehört alles dazu, die Schule wird's nicht machen. Die Leute, die da unterrichten, sind teilweise einfach, die werden das nie verstehen, weil dann werden sie Unternehmer geworden. Was man machen kann, ist, dass wir Unternehmer mehr in die Schulen drängen. Das bitte ich dich auch drum, wenn du Unternehmer bist, hier zuhörst, dräng in die Schulen. Schau, dass die Lehrkräfte irgendwie von außen Leute reinholen, die auch ein bisschen was erzählen zum Thema Misserfolg, dass das weitergeht, das Leben, dass Benko nicht der schlimmste Mensch auf diesem Erdball ist, dass man daraus lernen muss und so weiter. Ist dieses Mini-Wachstum jetzt für Deutschland Fluch oder Segen? Es ist Fluch oder Segen. Das ist das Problem. Das ist die Frage, was machen wir draus? Wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, siehste, hat doch alles funktioniert mit den Grünen, hat doch alles funktioniert mit dem, wie wir denken und Generation Z und so, dann ist es schlimm, weil dann wird's Deutschland zerbröseln. Wenn wir aber sagen, naja, so ein kleines Aufbäumen an der Börse ist immer normal, ich muss jetzt mal gucken, dass der Kurs weiter steigt und einfach alles dran setzen, dass es weitergeht, dann haben wir da wirklich einen positiven Effekt, der für uns in Deutschland nur gut sein kann. Weil nochmal, wir haben kein Erdöl, wir haben einfach nur unseren Mittelstand. Wir haben Technologien, die im Kopf der Menschen existent sind, und wir hatten es immer Made in Germany, heißt deswegen Made in Germany, weil Menschen Ideen hatten, die wir in die Tat umgesetzt haben, auf dem Boden der Tatsachen. Wir haben es zu Realitäten werden lassen und die Welt hat uns dafür gefeiert. Ich habe Bock drauf, dass es auch in Zukunft so ist. Es gibt einen Punkt, den möchte ich dir jetzt hier durchschmeißen. Ich bin Vorstand eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Okay, wir machen Unternehmensberatung, Finanzdienstleistung für private Haushalte, für Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit dem Geld. Wir beschäftigen uns mit Strukturen von Firmen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich feiere diese Branche. Ich will dich jetzt nicht dazu überreden, dass du in diese Branche kommst. Aber die Branche ist wichtig, damit Deutschland auch wächst. Und damit Deutschland wächst, gehört auch dazu, dass du dich mit deinem Geld beschäftigst. Und jetzt kannst du natürlich das alles selber lernen. Ich empfehle dir aber, einfach unsere Branche anzuschauen. Die hat sich extrem weiterentwickelt. So viel Ausbildung, wie wir hier machen mussten über die letzten Jahre, gibt's in keiner anderen Branche. Wir haben Akademies, also jeder große Finanzdienstleister, der in Deutschland rumläuft. Und ihr fragt mich ganz oft, was halte ich von der DVAG? Ausbildungstechnisch ein Brett. Was ich nicht gut finde, ist, dass sie jeden in diese Branche reinzahlen wollen. So nach dem Motto, hey, jeder kann Finanzdienstleistung. Das stimmt eben nicht. Das geht nicht. Nicht jeder kann Vertrieb, nicht jeder kann Finanzdienstleistung. Aber die Ausbildung, die man dann bekommt, ist gut. Man muss dann das umsetzen, was man dabei gebracht bekommt, und daran scheitert es dann auch schon wieder. Wir haben einen viel härteren Auswahlprozess. Wir sehen uns auch eher als, sagen wir mal, Bugatti in der Branche, ja, und nicht, vielleicht jetzt nicht VW. Das ist keine Abwertung jetzt gegenüber der DVAG, weil Bugatti war ja mal Teil von VW, ne? Wir waren nie Teil der DVAG. Das wird sehr verkehrt versteht. Aber ich will damit nur sagen, VW ist ja nichts Schlechtes. Die haben ja auch etwas Großes geschaffen, wie Bugatti, ja. Jetzt, wenn der Unabhängigkeit, kann ich ja mal Ferrari sagen, weil das Thema ist Fiat-Konzern. Wir sind unabhängig, wir sehen uns aber vom Label her eher wie Bugatti, ja. Und VW ist halt nicht so individualisiert wie ein Bugatti. Und so ist in der Finanzdienstleistung auch. Das ist nicht schlimm, weil also ein normales Einkommen, da ist die DVAG gut dafür. Wir sind halt eher bei den gehobenen Einkommen und bei den Unternehmern gut aufgehoben. Was ich will ich aber eher damit sagen, das ist, du kannst dich da beraten lassen, wirklich. Von den unterschiedlichen Finanzdienstleistern, Swiss Life, MEP, Valonic, TKIS, TELIS, wie sie denn alle heißen, Horbach und so weiter. Das sind, die Jungs sind alle gut ausgebildet, okay? Klar, wir sehen uns, wie logisch, ich bin als Vorstandsvorsitzender und Aktionär hier, der Kluge, wir sind die Geilsten auf diesem Erdball. Okay, wenn es um Unternehmerstruktur geht, definitiv. Also wenn du Holding gründen willst in Deutschland, kommst du an uns nicht vorbei. Aber was ich eher damit sagen will, ist, du beschäftig dich mit deinen Finanzen, aber hol dir gute Berater. Und dann glaube ich auch, dass wir alle zusammen uns hinsetzen können und sagen können, wir bringen Deutschland wieder nach vorne. Ich werde alles dafür tun, Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Meine Kraft, meine Energie, mit unserer Firmenfamilie. Weil wenn wir Strukturen bauen, die der Gesetzgeber uns gegeben hat, damit sowas wie bei Benko dich nicht trifft, dass du, wir sagen ganz bewusst, wenn du eine Firma baust, die in die Grütze geht, dann darf das dein persönliches und dich nicht treffen. Dafür bauen wir Strukturen. Wir bauen die Strukturen nicht, damit du Steuern sparst. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Wir bauen Strukturen, damit du abschneiden kannst. Ähnlich wie Benko es getan hat. Wir lassen die Holding oben weg. Wenn du die Struktur von Benko mal anschaust, wirst du dann Teil dazu denken. Wir haben sie nicht gebaut, okay, aber unabhängig davon. Das Wegschneiden muss möglich sein, okay? Für dich als Unternehmer, du darfst aufgrund eines Fehlers nicht totgehen. In der Tiefe ist es einsam, das versteht nicht jeder. Wir versuchen es aber in die breite Masse zu bringen, dass jeder seine eigene Tiefe hat. Und wenn man das tut, wenn man den Leuten auch zum Thema Geld ein anderes Verhältnis gibt, ein anderes Verhältnis zum Thema Unternehmertum, dann bin ich überzeugt davon, dass Deutschland nach vorne marschiert. Und dann kann unser Mini-Wachstum ein Segen werden, weil wir es anschieben können. Jede Rakete braucht beim Start die meiste Energie. Lasst uns ganz viel Energie da jetzt reinschieben. Ganz, ganz viel Energie. Wir helfen dabei. Wenn du Unternehmer bist, melde dich gern bei uns. Wir bauen deine Struktur so, dass die Fehler, die der Benko gemacht hat, dich nicht töten werden. Wir helfen dir aber vor allem auch, dass du diese Fehler erst gar nicht machst. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, den wir so tun. Wir bauen Strukturen natürlich, aber in den Strukturen zu arbeiten, ganz, ganz wichtig. Ich habe ja vorhin ein Telefonat reinbekommen, habt ihr mitbekommen. Der Unternehmer hat mir gerade auch wieder gesagt, wenn wir das und das nicht gemacht hätten, würde er heute nicht das und das können. Und ich glaube, dass 75% unserer Kunden auf jeden Fall eine Verdopplung für ihres Umsatzes haben in der Zeit und Umsatz und Gewinn. Einfach, weil wir bestimmte Themen einfach auferlegen, Geld zur Seite packen und dadurch im Endeffekt ein Wachstum entsteht, weil ein etwas Neues geschieht im Leben, etwas, was man vorher nicht getan hat. Und dann kommt was Positives bei rum. So, jetzt habe ich über das Thema Signa-Pleite geredet, über das Thema unser Mini-Wachstum, so ein bisschen runtergebrochen auf dich. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam einen Weg gehen. Also melde dich gern, wenn du Kunde werden möchtest bei der Valonic. Ob das jetzt bei mir ist oder bei meinen Kolleginnen und Kollegen, ist völlig egal. Du wirst überall top beraten. Wir tragen unseren Teil dazu bei, wenn du Bock hast, mit uns was zu bewegen. Wenn du Lust hast, mit mir was zu bewegen, als Unternehmer nach vorne zu gehen, Deutschland wieder auf einen anderen Stellenwert zu bringen, dann lass uns das zusammen tun. Ich stehe dazu bereit. Ich hoffe, du auch, dass aus dem Land wieder das wird, was es mal war. Made in Germany, und zwar ein Prädikat auf der ganzen Welt. In dem Sinn. Liebe Grüße aus München, euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.